Das Wort erhält nun die Kollegin Ingrid Fischbach.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh und dankbar, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen bewegt haben, dass sie alles versucht haben, um einen Kompromiss zu erzielen, der jenen zugutekommt, die am meisten betroffen sind, nämlich den Vätern und Müttern. Und deshalb freue ich mich, dass wir persönliche Befindlichkeiten, die sicherlich jeder an der einen oder anderen Stelle hat, nach hinten gestellt haben und gesagt haben, wir wollen eine Lösung. Wir wollen eine Lösung für die Eltern. Die haben wir heute vorgelegt. Und dass das nach 10 Jahren geschafft wurde, also ich bin die Zeit ja auch schon im Parlament, finde ich, ist eine gute, für mich eine wichtige Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte. Weil gerade die Beratungen auch gezeigt haben, wir können das in einer Art und Weise, die zeigt, dass wir ein Parlament sind und die Sache im Auge haben. Und das hat gut getan. Insofern ein herzliches Dankeschön an alle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die allermeisten Schwangerschaften, die aufgrund medizinischer Indikation beendet werden, werden deshalb beendet, weil in einer vorgeburtlichen Untersuchung festgestellt wurde, dass das Kind schwer krank oder schwer behindert sein wird. In diesen besonderen Fällen liegt es auf der Hand, dass die Eltern vor allen Dingen 2 Dinge brauchen. Erstens eine fundierte Aufklärung darüber, was das vorgeburtliche Untersuchungsergebnis eigentlich bedeutet. Wie wirkt sich die Krankheit oder diese Behinderung auf das Leben unseres Kindes aus? Welche Auswirkungen hat dieses Ergebnis auf das gemeinsame Familienleben, auf uns als Eltern? Und deshalb ist es gut, dass wir in diesem Gesetzentwurf festgeschrieben haben, dass der Arzt, der den Eltern das Untersuchungsergebnis übermittelt, auch Ärzte hinzuzieht, die Erfahrung mit der diagnostizierten Gesundheitsschädigung bei geborenen Kindern haben. Bei ihnen können die Eltern sofort Rückfragen stellen. Sie haben nicht eine abstrakte Mitteilung, sondern sie können fragen, wie geht es, wie sieht das Leben aus, welche Dinge passieren da. Und das ist ein guter Satz und deshalb an der Stelle auch noch mal ein herzliches Dankeschön, dass wir das mit einziehen konnten. Und Frau Bender, anders als Sie es gesagt haben, selbst wenn ich so eine Untersuchung durchführen lasse, sie hört jetzt nicht zu, aber ich sage es Ihnen dann, gehe ich doch immer noch vom Prinzip Hoffnung aus. Das heißt, die Eltern, die die Untersuchung machen, hoffen ja trotzdem noch, dass das Ergebnis nicht so schwerwiegend sein wird. Und deshalb sind sie schockiert, wenn das Ergebnis denn so ist, wie es ist. Da widerspreche ich Ihnen eindeutig. Sie sind schockiert und deshalb brauchen sie auch Zeit, um das Gehörte zu verarbeiten. Zweitens brauchen die Eltern eine fundierte Beratung, die über die medizinischen Aspekte des Befundes hinausgeht. Schon längst ist ja im Schwangerschaftskonfliktgesetz festgeschrieben, dass Eltern in jeder Schwangerschaft das Recht haben, unabhängige Beratung in Anspruch nehmen zu können. Dieser unabhängige Gesprächsrahmen, in dem Eltern offen ihre Frage stellen und ihre Ängste aussprechen können, ist nach einem auffälligen Untersuchungsergebnis besonders wichtig. Eltern, die in einer solchen Konfliktsituation das Glück hatten, an eine gute Beratungsstelle zu geraten, sind später sehr dankbar über die Möglichkeit. Aber es kann doch nicht sein, dass es als Glücksfall betrachtet werden muss, wenn die Eltern so eine Beratung bekommen. Sie haben doch einen Rechtsanspruch auf Beratung. Und es gibt gute Beratungsstellen, nur sind sie zu wenig bekannt. Deshalb denke ich, dass wir hier eine sehr gute Regelung gefunden haben. Der Arzt muss nicht nur auf die psychosozialen Beratungsangebote hinweisen, sondern er muss den Eltern auch den Kontakt zu den entsprechenden Beratungsstellen vermitteln. Er hat zukünftig die Beratungspflicht. Bei den Eltern bleibt es wie gehabt ein Beratungsrecht. Das ist noch mal deutlich festzustellen. Und ein weiteres brauchen die Eltern, und da unterscheiden wir uns ja voneinander ganz eindeutig. Die Eltern brauchen Zeit, um eine tragfähige Entscheidung über ihr weiteres Vorgehen zu treffen. Denn diese Entscheidung, die sie treffen, wird sie ihr ganzes Leben begleiten. Und sprechen Sie mit den Eltern, die diese Entscheidung getroffen haben. Sie sind dankbar dafür, wenn sie noch in Ruhe darüber nachdenken können, wenn sie sich beraten können. Und deshalb werbe ich an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr dafür, den gemeinsamen Gruppenantrag zu unterstützen, der diese Bedenkzeit, diese 3 Tage festschreibt. Das ist eine Hilfe für die Eltern, die wir nicht ungelassen lassen sollten. Die Entscheidung darüber, ob die Schwangerschaft beendet wird, wenn eine medizinische Indikation vorliegt, ist so schwerwiegend, dass die Eltern in Ruhe darüber nachdenken sollen und dann auch im Zweifelsfall sich für das Kind mit einer schweren Behinderung entscheiden oder auch die Entscheidung treffen, wir können es nicht. Ich denke, beide Entscheidungen sind wertfrei. Die Eltern müssen aber die Zeit haben, die Möglichkeit haben, diese Entscheidung in Ruhe zu treffen. Ich glaube, wir werden auch nicht umhinkommen, im Anschluss daran eine Evaluierung durchzuführen, anzusprechen, zu schauen, sind die Dinge, die wir auf den Weg bringen wollen, auch richtig, kommen sie an, haben die Ärzte auch die Möglichkeiten, in ihren Praxen zum Beispiel zu beraten oder passt das nicht. Das sollte im Anschluss daran auch noch erledigt werden. Ich möchte aber am Ende auch einräumen, dass es nicht reicht, jetzt an der Stelle mit diesem Gesetzentwurf alles erledigt zu haben. Wir müssen es schaffen, dass wir in unserer Gesellschaft, und hier spreche ich auch die Kirchen und die Wohlfahrtsverbände an, dass wir es gemeinsam schaffen, nach langfristigen Ansätzen zu suchen, die es Familien erleichtert, ein Kind anzunehmen, unabhängig davon, ob es behindert ist oder nicht.
Wolfgang Spanier ist der nächste Redner.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich noch gut erinnern an die äußerst schwierigen Diskussionen im Deutschen Bundestag um die Reform des Paragraphen 218. Ich war damals gerade neu in den Bundestag hineingekommen. Und mich treibt eine Sorge um. Ich weiß, wie schwierig dieser Kompromiss zustande gekommen ist. Ich weiß aber auch, dass er ein hohes Gut darstellt. Und ich hoffe, dass weder dieser Deutsche Bundestag noch der nächste an diesem Kompromiss rütteln. Ich weiß aber auch, dass seit 1995 immer wieder versucht wurde, genau an der Stelle der medizinisch sozialen Indikation anzusetzen. Und mich treibt die Sorge um, ob wir nicht vielleicht doch, fassen Sie es nicht als Unterstellung auf, ob wir nicht vielleicht doch hier ein Stückchen die Tür öffnen. Die Debatte hat sich im Laufe der Diskussion verschoben. Wir diskutieren, das weiß ich, über das Schwangerschaftskonfliktgesetz. Hat sich verschoben vom Thema Spätabtreibung, übrigens 219 Fälle im Jahr, hin zur medizinisch-sozialen Indikation 3000 Abbrüche im Jahr 2008. Ich glaube, die Zahlen muss man auch einmal nennen. Die Bewertung überlasse ich jedem Einzelnen von Ihnen. Natürlich, es ist eine Gewissensentscheidung und jeder Einzelne von uns muss diese Entscheidung treffen und es ist selbstverständlich, dass man auch die Entscheidung des Andersdenkenden respektiert. Das ist selbstverständlich. Es verlangt eine sorgfältige Prüfung und ich nehme mich selbst nicht aus. Es muss auch möglich sein, aufgrund dieser Debatte heute seine ursprüngliche Position zu korrigieren, selbst wenn man einen der Anträge unterzeichnet hat. Wie gesagt, ich nehme mich selbst nicht aus. Wir sind uns einig. Es ist eine äußerst schwierige Situation, in der sich die Frauen, die Paare befinden. In der Tat eine Grenzsituation. Wir sind uns auch einig. Es bedarf einer sorgfältigen Beratung. Es bedarf auch der Hilfe und Unterstützung der Frauen. Und es ist wichtig, und wir sind uns einig, wir schützen das Recht der Frauen, diese Angebote nicht anzunehmen. Ist es dann aber richtig, dass vorgeschlagen wird, eine starre Zeitvorgabe von 3 Tagen? Übt diese Zwangsfrist nicht doch Druck auf die Frauen aus? Dass man Zeit braucht, ist doch völlig unbestritten. Und was die Ärzte betrifft, die zusätzliche Sanktion für Ärzte, Das ist hier klar gesagt worden. Das ist auch Druck, der ausgeübt wird auf die Ärzte und steckt nicht möglicherweise dahinter ein Misstrauen gegenüber den Ärzten. Und steht das beides nicht im Widerspruch zur Intention des Gesetzgebers, Frauen in dieser Grenzsituation, in dieser Gewissensentscheidung zu helfen? Da gehört Druck nicht dazu, meiner Meinung nach. Dass damit die Beratung gesichert wird, ist für mich nicht überzeugend. Besonders problematisch finde ich den zweiten Teil des Gesetzes, wird so gesagt Statistikteil. Sie werden, wie ich, alle sehr sorgfältig die Begründung gelesen haben. Die gehört ja einfach dazu. Natürlich geht es wieder nur um die medizinische Indikation. Das zieht sich wie ein Faden durch den gesamten Gesetzentwurf von Singhammer, Griese und anderen. Es ist aber aufschlussreich, dass hier sozusagen mit minutiöser Genauigkeit alle Methoden erfasst werden sollen. Dass auch erfasst werden soll, wie häufig Abbrüche nach dieser Indikation vorgenommen werden. Braucht man das? Ich stelle es als Frage. Braucht man diese Informationen als Parlament, wenn es uns um die Hilfe, die Unterstützung der Frauen geht? Das bezweifle ich. Und deswegen habe ich mich nicht gewundert, dass Frau Griese selbst als eine der Verfasserinnen dieses Antrags dem Parlament empfohlen hat, diesen zweiten Teil abzulehnen. Noch einmal, lesen Sie bitte die Begründung, die gehört einfach dazu. Ich glaube, dass die ein Stück weit rechtfertigt, dass ich hier Sorgen habe. Mein Fazit: Wir sollten auf keinen Fall den 1995 erreichten Kompromiss antasten. Wir sollten für Menschen, die sich in einer äußerst schwierigen Situation befinden, ich habe es vor wenigen Monaten bei der eigenen Schwiegertochter miterlebt, keinen Druck ausüben. Wir sollten auch keinen Druck ausüben auf die Ärzte. Und darüber sind wir uns einig, wir sollten den schwangeren Frauen und ihren Partnern in dieser ganz schwierigen Konfliktsituation ein umfassendes Angebot an wirkungsvoller Hilfe und Unterstützung über diese Beratungsphase hinaus geben. Und deswegen unterstütze ich persönlich aus voller Überzeugung den Gesetzentwurf der Kollegin Humme und anderer. Bedanke mich.
Das Wort erhält nun die Kollegin Sibylle Laurisch.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Bundesverfassungsgericht hat uns in seiner Entscheidung vom Mai 1993 aufgegeben, aus Gründen des Schutzes des ungeborenen Lebens die weitere Entwicklung des Konzepts zu beobachten und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen. Wir wollen nicht den Paragraf 218 StGB ändern. Diese sehr grundsätzliche Aussage ist aus Sicht der FDP notwendig und sie entspricht unserem Selbstverständnis. Die öffentliche Diskussion über das Thema Spätabtreibung erfordert allerdings auch eine Antwort des Bundestages. Es geht um eine Situation, in der die Eltern, insbesondere aber die schwangeren Frauen, aufgrund der medizinischen Möglichkeiten vielleicht zum ersten Mal und auf sehr dramatische Weise mit der Frage konfrontiert werden, wie sie als Eltern und Mütter mit dieser großen Belastung und mit dieser Konfliktlage umgehen. Hier ist ein schneller Prozess weder möglich noch sinnvoll. Es ist notwendig, dass eine Frau in dieser Situation nachdenken kann und dass sie die Zeit und die Möglichkeit hat, Beratung zu finden. Das ist das Anliegen, das wir, Abgeordnete der FDP-Fraktion, schon mit unserem ursprünglichen Gesetzentwurf verfolgten. Wir wollen, dass eine Frau, die nicht in der Situation einer Abtreibung ist, sondern vor einer Geburt steht, nichts anderes ist eine sogenannte Spätabtreibung, weiß, worüber sie entscheidet, wie sie die weitere Entwicklung verkraften kann, wie sie Abschied nehmen kann, wie sie mit der Möglichkeit, dieses Kind zu bekommen, umgehen kann, wie sie vielleicht auch damit umgehen kann, ein Kind, das nicht lebensfähig ist, auszutragen und von ihm Abschied zu nehmen. Bei dieser Frage geht es um eine Problematik, die vielleicht noch zu wenig bewusst ist. Wie geht es weiter, nachdem ein behindertes Kind, das lebensfähig ist, geboren wurde? Ist es für die Mutter, die Eltern vielleicht möglich, es nach der Geburt abzugeben? Wir müssen uns fragen, wie wird mit behinderten Kindern, über die in einer Konfliktlage entschieden worden ist, umgegangen? Wir brauchen eine gute psychosoziale Beratung. Ich glaube, dass es auch für Ärzte durchaus eine Entlastung ist, zu wissen, dass dann, wenn eine medizinische Indikation gestellt wird, diese Beratung zusätzlich angeboten wird. Nichts anderes wollen wir Abgeordneten der FDP, die diesen gemeinsamen Gesetzentwurf unterstützen. Wir sind allerdings kritisch mit dem Statistikteil des Gesetzentwurfs, zumindest in Teilen, weil wir nicht wollen, dass hier eine neue Plattform für weitere Diskussionen aufgemacht wird. Ich möchte mich bei den Kollegen aus der Gruppe Humme und Schewe-Gerig ausdrücklich für eine sehr konstruktive und sehr tiefgehende Diskussion bedanken. Ich glaube, ich habe keine Diskussion in meiner Tätigkeit als Abgeordnete erlebt, die so um eine gute Lösung gerungen hat und in der wir uns mit der Fragestellung so ernsthaft und wirklich sehr, sehr grundsätzlich befasst haben. Vielen Dank dafür allen Kollegen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass wir heute zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen im Interesse der Frauen, der Kinder, der Ärzte und ganz besonders auch im Interesse einer humanen Gesellschaft.
Der Kollege Dr. Harald Terpe ist der nächste Redner.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, keine Frau, kein Paar entscheidet sich leichtfertig für einen Schwangerschaftsabbruch. Wenn die Schwangere bei einer Vorsorgeuntersuchung erfährt, dass ihr Kind möglicherweise schwer krank oder behindert zur Welt kommen könnte, dann geschieht dies zu einem Zeitpunkt, in dem sie zumeist schon eine Beziehung zu ihrem Kind aufgebaut hat. Umso schwerer wird für sie die Entscheidung, diese Schwangerschaft abzubrechen. Wir haben heute bereits davon gehört, wie entscheidend medizinische und psychosoziale Beratung in einer solchen Situation ist und wie wichtig es auch sein kann, der betroffenen Frau, dem Paar, eine solche auch nichtärztliche Beratung zu vermitteln. Denn diese Beratung kann helfen, die seelische Not zu bewältigen und eine individuelle Zukunftsentscheidung zu ermöglichen. Es wird in der Diskussion oft vergessen, wie grundsätzlich der Entschluss ist, die Schwangerschaft mit einem eigentlich gewünschten Kind abzubrechen und wie wichtig es daher für die Schwangere oder das Paar ist, vor einer solchen schweren Entscheidung innezuhalten, zur Ruhe zu kommen. Rund die Hälfte aller betroffenen Frauen sagen im Nachhinein, sie wüssten nicht, ob diese Entscheidung die richtige gewesen sei. Wir sollten darum alles tun, damit die betroffenen Frauen Zeit zur Entschleunigung bekommen. Zeit für eine durchdachte Entscheidung, mit der sie auch langfristig leben können. Das Nachdenken und Abwägen von Konsequenzen, die Möglichkeiten zum Innehalten ist entscheidend für die seelische Verarbeitung, nicht nur im Fall, dass die Schwangerschaft fortgesetzt wird, sondern im Falle eines Abbruchs der Schwangerschaft auch für das Abschiednehmen und für die Trauer um das Kind. Wir haben in der Diskussion der letzten Monate erfahren, dass rund einem Drittel der Frauen diese Zeit nicht gegeben wird, dass Abbrüche vorgenommen werden, obwohl die Diagnose einer möglichen Behinderung kaum einmal 48 Stunden zurückliegt. Ich frage mich als Arzt natürlich, wie in einer solch kurzen Zeit eine zuverlässige medizinische Indikation gestellt werden kann, wenn nicht gerade das Leben der Schwangeren akut bedroht ist. Ich denke, vor diesem Hintergrund sind wir als Gesetzgeber auch in der Pflicht, den betroffenen Frauen die Zeit zu garantieren, die sie für ihre Entscheidung brauchen. Wir dürfen die Frauen in dieser Schocksituation nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen, zum Beispiel dem Drängen auf eine schnelle Entscheidung, sei es von Seiten der Ärzte, ihres Partners oder auch allgemein von einer nicht immer behindertenfreundlichen Gesellschaft. Das Wissen, sich nicht sofort entscheiden zu müssen, kann viel dazu beitragen, den Druck auf Frauen zu vermindern. Die Mindestzeit von 3 Tagen entspricht heute in vielen Fällen bereits der Praxis und stellt sicher, dass niemand die Schwangere zu einer vorschnellen Entscheidung drängen kann. Und im Gegensatz zum Gesetzentwurf der Kollegin Humme und andere beginnt diese Frist bereits zum Zeitpunkt der Diagnose, nicht erst nachdem der Arzt bereits die medizinische Indikation für einen Abbruch gestellt hat. Letzteres kann nämlich wirklich zu einer Verzögerung und unnötigen Belastung der betroffenen Frauen führen. Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas zu dem Vorwurf sagen, wir würden mit unserem Gesetzentwurf ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Ärztinnen und Ärzten ausdrücken. Das ist falsch. Die Ärzteschaft selbst hat um eine gesetzliche Regelung auch der 3-tägigen Bedenkfrist gebeten. Diese Bitte nach einer gesetzlichen Klarstellung kommt von Menschen, die in der Praxis mit diesem Thema befasst sind. Es handelt sich hier also nicht um einen Akt des Misstrauens. Im Gegenteil, wir schaffen Rechtssicherheit auch für Ärztinnen und Ärzte. Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir niemanden gängeln, wir wollen Frauen und Paaren helfen, wir wollen sie bei einer der unbestreitbar schwersten Entscheidungen unterstützen, die sie in ihrem Leben zu treffen haben. Ich bitte die Unentschiedenen, unserem Gesetzentwurf der Gruppen Griese, Lenke, Singhammer zu unterstützen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Nächste Rednerin ist die Kollegin Maria Eichhorn.